erstmal schönen guten Morgen, so wie immer. Weiter geht's mit Gruppentheorie. Es gibt eine neue Version dieser PDF-Datei im StudIP zu Satz 1.23. Da ist auch ein Warnhinweis dabei. Ich habe nämlich noch eine Sache gefunden, die ich verbessern wollte und die ist wichtig. Da werde ich gleich auch was zu sagen in der Vorüberlegung zum nächsten Satz. Entschuldigung, als ich die erste Version davon gemacht habe, da sind mir mehrere Tippfehler durch die Lappen gegangen. Ich war irgendwie im Stress. Und ich habe auch bei der zweiten Verbesserung eine Sache noch übersehen, die wichtig ist. Jetzt ist es richtig. Bitte laden Sie sich das alle nochmal runter oder machen Sie sich entsprechende Kommentare in Ihre Notizen. Okay? Satz 1.23. Hauptsatz über endlich erzeugte abelsche Gruppen. Und was dieses subtile Detail ist, warum es wichtig ist, dass da jetzt Primzahl Potenz steht und nicht Primzahl, das kläre ich gleich in der Vorüberlegung. Wir zeigen nämlich jetzt Satz 1.24. Da geht es um endliche Untergruppen von multiplikativen Gruppen von Körpern. Das ist eine Konsequenz, unter anderem aus dem Hauptsatz über endlich erzeugte abelsche Gruppen. Warum? Warum können wir den überhaupt anwenden? Na, wir arbeiten in einem Körper. In einem Körper haben wir das Kommutativgesetz sowohl für die Addition als auch für die Multiplikation. Das heißt, diese Gruppe, die hier steht, die multiplikative Gruppe von K, die ist abelsch. Wenn wir jetzt eine endliche Untergruppe davon hernehmen, dann ist die also endlich und abelsch. Insbesondere endlich erzeugt und abelsch, dann können wir den Hauptsatz draufwerfen. Bevor wir mit dem Beweis anfangen, möchte ich eine Vorüberlegung machen, die zeigt, wie wir den Hauptsatz über endlich erzeugte abelsche Gruppen hier verwenden wollen, unter anderem. Denn es hat was damit zu tun, dass wir für bestimmte Teile der Gruppenordnung Untergruppen mit dieser Ordnung finden wollen. Bei zyklischen Gruppen wissen wir, wie das geht. Bei abelschen Gruppen im Allgemeinen haben wir darüber noch nicht gesprochen. Dafür ist die Vorüberlegung. Aussehen. Und mein Beispiel ist eine Gruppe der Ordnung 120.
illustrieren, das möchte ich einmal verdeutlichen mit Ihnen zusammen. Wie würde man das hier machen? Na, man würde erstmal die Gruppenordnung schreiben als 2 mal 2 mal 2 mal 3 mal 5. Das sieht gut aus, 15, 30, 60, 120. Und da die Gruppe nach Voraussetzung endlich und arbiträr ist, können wir den Hauptsatz anwenden und wissen, dass G isomorph ist zu, nein, jetzt müssen wir G schreiben als Produkt von zyklischen Gruppen und wir wissen, dass man da immer so Primzahlpotenzen kriegt. Und das Wort Primzahlpotenz ist hier wichtig. Primzahlpotenz, nicht Primzahl. Denn es kann sein, dass diese Zweier alle zu einzelnen zyklischen Gruppen gehören. Es kann aber auch sein, dass die zu einer zyklischen Gruppe der Ordnung 8 gehören. Und das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied, der deutlich wird in der Umformulierung, die ich gemacht habe. Jetzt steht da statt Primzahlen Primzahlpotenz. Das heißt, was sind hier die Möglichkeiten? Es könnte sein, dass G isomorph ist zu Z modulo 5Z, Kreuz Z modulo 3Z, Kreuz Z modulo 8Z. Zum Beispiel. Oder. Jetzt gibt es noch zwei andere Möglichkeiten. Hier vorne kann nichts passieren, weil 3 und 5 ja nur mit Potenz 1 vorkommen. Aber hier bei der 2, da gibt es noch zwei andere Möglichkeiten, wie das hier hinten aussehen kann. Hier könnte man haben eine zyklische Gruppe der Ordnung 8 oder drei kleine zyklische Gruppen der Ordnung 2 oder eine zyklische Gruppe der Ordnung 2 und eine zyklische Gruppe der Ordnung 4. Alles ist möglich. Und das schreibe ich jetzt mal hier drunter. Hier könnte es auch sein, 3 mal Z modulo 2Z oder einmal Z modulo 2Z und einmal Z modulo 4Z. Das sind die verschiedenen Möglichkeiten, die es gibt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Primzahlpotenz sagen hier an dieser Stelle und nicht Primzahl. Was hat das jetzt damit zu tun, was wir eigentlich machen wollen? Na, nehmen Sie sich irgendeinen Teiler hier von der Gruppenordnung, zum Beispiel 2 mal 5. Sie wollen eine Untergruppe der Ordnung 10 finden und die Frage ist wie? Naja, ganz einfach. Sie gucken in die Zerlegung der Gruppe, die Sie haben und es ist egal, welches genau ist. Sie wissen, der Teiler 5 kommt hier vor. Sie haben eine Untergruppe der Ordnung 5. Irgendwo sehen Sie eine Untergruppe der Ordnung 2. Hier oder wenn das so aussieht, hier oder wenn es so aussieht, hier. Und zusammen können Sie daraus eine Gruppe der Ordnung 10 basteln. Fertig. Das ist der Witz, wie das funktioniert. Das heißt, aus der Aussage für zyklische Gruppen und aus der Tatsache, dass endliche arische Gruppen sich so zerlegen, in dieser Weise in zyklische, kriegen Sie bei arischen endlichen Gruppen für jeden Teiler der Gruppenordnung mindestens eine Untergruppe dieser Ordnung. Im Allgemeinen können das mehrere sein. Das ist anders als bei zyklischen Gruppen. Hier kommt also noch eine Nebenbemerkung. Bei zyklischen Gruppen haben wir uns überlegt, dass es zu jedem Teiler immer nur genau eine Untergruppe gibt. Hier ist das anders. Stellen Sie sich vor, Sie haben hier so eine Zerlegung, wo dreimal eine zyklische Gruppe der Ordnung 2 vorkommt. Dann hätten Sie jetzt hier mehrere Möglichkeiten, wie Sie eine Untergruppe der Ordnung 10 basteln könnten. Sie nehmen nämlich diese Untergruppe der Ordnung 5, die hier steht, da gibt es wirklich nur eine, können die aber ja hier mit unterschiedlichen Gruppen der Ordnung 2 kombinieren. Dann kriegen Sie verschiedene Untergruppen der Ordnung 10. Das heißt, sobald da mehrere Möglichkeiten auftauchen bei der Struktur, wird auch die komplette Untergruppenstruktur viel interessanter, als wenn die ganze Gruppe selber schon zyklisch wäre. So, mehr dazu, wenn Sie wollen, mal in einer Spezialvorlesung. Jetzt wollte ich nur einmal erklären, wie man auf Untergruppen einer bestimmten Ordnung kommen kann, denn wir werden das gleich brauchen hier im Satz. Wir hätten das anders machen können, denn gleich im Satz, da gucken wir uns nicht beliebige Teile an, sondern immer nur Potenzen einer Primzahl, die so groß wie möglich sind für diese vorgegebene Primzahl. Und dafür gibt es später einen Satz, den Satz von Sylow. Aber wir kennen den noch nicht. Und ich wollte jetzt nicht einfach sagen, glauben Sie mir, dass das geht, später kommt der Satz von Sylow, dann läuft das alles. Nö, ich habe gedacht, hier geht das elementar. Ich kann Ihnen hier ganz elementar erklären, warum das funktioniert, warum also nicht. Und wenn Sie dann wollen, können Sie später nochmal gucken, wie man das gleiche Argument mit dem Satz von Sylow machen soll. So, ganz viel Vorrede zum Beweis. Dann steigen wir ein. Das Argument selber ist ziemlich witzig. Wir kombinieren nämlich diese Idee mit den Teilern mit Argumenten über Polynome und Nullstellen von Polynomen. Okay, Nullstellen von Polynomen. über Körpern wissen wir, dass die Anzahl der Nullstellen eines Polynoms in diesem Körper begrenzt ist durch den Grad. Und damit fangen wir an. Wir nehmen irgendeine Zahl d her und wissen dann, und zwar war das in Kapitel Römisch 2, Lemma 7.6, und wir gucken uns das Polynom an x hoch d minus 1 des Körpers. Dieses Polynom hat im Körper k höchstens d Nullstellen, denn d ist der Grad. Diese Nullstellen werden für uns interessant sein und deswegen geben wir ihnen jetzt einen Namen. Die Gruppenordnung soll ab jetzt n heißen. Wir beschäftigen uns mit Teilern der Gruppenordnung. Und für jeden solchen Teiler gucken wir uns dieses Polynom an und geben der Nullstellenmenge in k einen Namen. Und dann wissen wir, dass wir eine Begrenzung für die Größe haben. Da g eine endliche Gruppe ist, nach Voraussetzung darf ich das machen. Ich darf der Gruppenordnung einen Namen geben, das ist eine natürliche Zahl. Bezüglich der Verknüpfung mal, nicht bezüglich der Verknüpfung plus. Vorsicht, es gibt zwei. Frage, Anmerkung, ja. Ja, Entschuldigung, ja, Mächtigkeit, danke. So wie es auch oben steht, die Anzahl dieser Nullstellen ist höchstens d, die Mächtigkeit dieser Menge ist höchstens d. Danke, sehr guter Hinweis. Hier habe ich gerade noch reinkorrigiert, P1 bis PK sollen diese Primzahlen sein. Hier steht es richtig. Falls die Menge der Primzahlen Primzahlen, die Gruppenordnung teilen, leer ist, dann geht das nur, wenn G selber nur ein Element hat. Und gucken wir nochmal bezüglich der Multiplikation, was wird denn erzeugt von der Menge, die nur das 1-Element enthält? Na, wenn wir das immer wieder mit sich selbst multiplizieren, kommt wirklich nur das 1-Element raus. Das heißt, G wird dann erzeugt, davon ist natürlich zyklisch. Vorsicht, Multiplikation, nicht Addition. Wir haben dann also nichts mehr zu zeigen. Das heißt, dass wir ab jetzt davon ausgehen dürfen, dass hier auch wirklich Primzahlen vorkommen. sein müssen. Dann sind wir fertig. Wenn wir rauskriegen, dass die einzelnen P's zyklisch sind, dann kriegen wir für jedes P einen Erzeuger, ein Erzeugungselement. Auch diese Erzeugerelemente multiplizieren wir miteinander und das wird dann ein Erzeugungselement für die ganze Gruppe G. Das ist jetzt der Fahrplan. Wie kriegen wir, dass diese PI zyklisch sind? Dafür nehmen wir uns mal eins her und wir machen die Argumentation mit einem dieser Ps. Das ist übersichtlicher von der Notation her. Und es funktioniert aber genau gleich für alle, weil wir keine besondere Eigenschaft der Primzahlen da benutzen werden. Sei also für den Moment PI für irgend so ein festes I. Ich mach's ordentlich. Sei I jetzt einmal fest. Aus 1 bis k, p soll sein klein pi und groß p soll sein groß pi. Und jetzt argumentieren wir damit, zunächst mal sind all diese Primzahlen, die wir uns da hergenommen haben, automatisch Teiler der Gruppenordnung. Denn diese Primzahlen sind ja genau die Menge der Primteiler von i. Das heißt, das kleine p teilt die Ordnung meiner Gruppe, teilt n. Und für jeden Teil der Gruppenordnung haben wir oben was sehr Schönes stehen. Die Größe der dazugehörigen Nullstellenmenge ist kleiner gleich in dem Fall dann p. Es könnte sowas sein wie 2 mal 4 mal 16 oder so. So sieht ein solches PI aus. Auf jeden Fall finden wir da immer ein Element der Ordnung P. Denn man kann ja einfach in so eine zyklische Gruppe reingucken, da findet man ein Element der Ordnung P. Denn es gibt ja zu jedem Teiler eine Untergruppe. Eine Untergruppe der Ordnung P wird erzeugt von einem Element der Ordnung P. Das heißt, sowas gibt es. Da P eine abische P-Gruppe ist, Primzahlordnungen sind zyklisch. Das heißt, eine solche Untergruppe der Ordnung klein p muss von einem Element der Ordnung p erzeugt werden. Der Witz ist, dass wir hier mehrere Argumente sehen, die man später mit noch mehr Wissen super kurz machen kann. Ich werde versuchen, mich daran zu erinnern und darauf hinzuweisen. Oh, hier ist übrigens ein Lemma, mit dem man dann hier wieder 3 Zeilen Arbeit spart. Dieser Beweis ist ein gutes Beispiel dafür, wie man ganz viele Sachen elementar beweisen kann, mit wenig Wissen über Gruppentheorie. Wo man aber merkt, wenn man später mehr über die Struktur von Gruppen weiß, dass man dann ganz viel abkürzen kann, dass viele Argumente viel weniger mühsam werden. Plan B ist. Zyklisch der Ordnung P ist. All diese Potenzen liegen in dieser Nullstellenmenge drin. Mehr Platz ist da auch gar nicht. Das heißt, diese Nullstellenmenge ist in Wirklichkeit dasselbe wie die von A erzeugte zyklische Gruppe. Geschrieben haben. Wir haben auch G geschrieben als so ein direktes Produkt, hier steht's. P können wir uns das mal kurz vorstellen als P1. In ganz G gibt es nur eine Gruppe der Ordnung P, nämlich die, die von A erzeugt wird. Und das heißt, dass wenn man jetzt versucht, das P1 noch weiter zu zerlegen in zyklische Untergruppen, dass man dann da nichts weiter findet. Man findet wirklich nur eine zyklische Untergruppe. In dem Moment, wo man noch mehr finden würde, hätte man auch mehrere Untergruppen der Ordnung P. Denn jede zyklische Untergruppe von P1, also von Groß P in diesem Fall, die nicht trivial ist, enthält ja eine Untergruppe der Ordnung P, nach unserem Satz über Teiler von der Ordnung von zyklischen Gruppen. Aha, das heißt also jetzt, dass wenn wir P mit dem Hauptsatz über endlich erzeugte arische Gruppen nochmal versuchen, weiter zu zerlegen in zyklische Bestandteile, dass dann da nur ein solcher zyklischer Bestandteil auftauchen darf. Das heißt also, dass P zyklisch ist, selber.
X1² muss ich nicht hinschreiben, das ist das neutrale Element, dann bleibt
Vielfaches von 2, x1 Quadrat ist ja schon 1, dann sind alle Vielfachen davon, also alle, Entschuldigung, alle Potenzen davon auch 1. Und hier hinten bleibt dann bei 3 die Ordnung von x2 ist, 1x2 übrig und so kriege ich dieses Element. Das ist der Schritt. Das allgemein hinzuschreiben für diese Primzahlen, die wir gar nicht kennen, also da die Formel auszurechnen, welche Potenzen man bilden muss, damit die einzelnen Erzeuger rauskommen, das war mir jetzt zu nervig. Da habe ich gedacht, nö. Aber ich finde, das war ein Trick, wie es funktioniert, also ein Beispiel ganz gut sehen kann. Deswegen hoffe ich, dass Sie mir glauben, dass man so eine Formel hinschreiben kann. Es geht ja nur darum, dass es geht und nicht darum, wie wir genau auf eine Formel kommen, mit der es funktioniert. Oder? Wir können das uns im Workshop machen. Wenn Sie Interesse haben, dann können wir uns zusammen so eine Formel überlegen. Das geht. Das ist kein Problem. Man muss sich einfach nur einmal überlegen, wie man die Teilerkrankheit benutzt. So wie wir das hier auch gemacht haben. Man kriegt ja dann so ein Auge dafür, welche Potenz man nehmen muss, damit es klappt. Das können wir uns gerne noch überlegen, aber das wollte ich nicht im Beweis machen, wenn der es lange nicht macht. Okay, damit sind wir fertig. Wir wollten zeigen, G ist zyklisch, das haben wir getan. Und noch mehr als das. Der Beweis ist in einem gewissen Sinne konstruktiv. Wir haben uns überlegt, wie man ein erzeugendes Element für G basteln könnte. Das finde ich noch ganz schön an dem Argument. Direkt in Kapitel 2. Das ist der Abschnitt über Polynome und es könnte theoretisch sein, dass der nicht mehr... Danke. Moment. Es ist Lemma 6, 7. Entschuldigung, es war ein Zahlendreher. 6, 7, Teil C.
Was?
6, 7, Teil C. Danke für den Hinweis. Das neue Thema heißt Gruppenoperationen und das ist sozusagen eine Fortsetzung dessen, was wir in der linearen Algebra gemacht haben mit symmetrischen Gruppen. Was ist also die Idee? Na, wir erinnern uns ja noch an die symmetrischen Gruppen, die haben wir in der linearen Algebra besprochen und auch hier haben wir schon einige Male mit symmetrischen Gruppen gerechnet, sind einfach gute Beispiele für vieles. Und es sind die einzigen Gruppen, die wir ein bisschen besser kennen und in denen wir ziemlich komfortabel rechnen können. Was hatten wir da so? Na, wir haben die Zyklen, wir haben gerade und ungerade Permutationen, nochmal zur Erinnerung. Jede Permutation aus der symmetrischen Gruppe kann ich schreiben als Produkt von Transpositionen. Und je nachdem, ob ich da ungerade oder gerade viele brauche, heißt die Permutation gerade oder ungerade. Die geraden Permutationen liegen in der sogenannten alternierenden Gruppe, die ungeraden außerhalb und... Wir haben die alternierende Gruppe zum Beispiel charakterisiert als Kern der Signumsabbildung. Das Signum gibt ja auch nur an, ob wir eine gerade oder eine ungerade Permutation haben. Das alles haben wir uns überlegt in der linearen Algebra. Was haben wir uns noch überlegt? Die Schreibweise mit paarweise Elementen von Zyklen. Wir haben uns überlegt, so ein paar Rechenregeln, unter anderem Rechenregeln für Transpositionen, die habe ich auch in einer Podcast-Folge nochmal wiederholt. Also was. Was ich jetzt gerne verallgemeinern würde zusammen mit Ihnen, ist die Idee, die hinter der symmetrischen Gruppe steckt, nämlich die Idee, dass man eine Menge von Objekten hat, die irgendwie permutiert werden. So haben wir ja angefangen. Wir haben gesagt, wir haben die Menge 1 bis n. Wir betrachten alle bijektiven Abbildungen dieser Menge auf sich selbst. Die nennen wir Permutationen. Und dann haben wir uns klar gemacht, dass diese Permutationen bezüglich der Hintereinanderausführung von Abbildungen eine Gruppe bilden, die symmetrische Gruppe. Jetzt verallgemeinern wir das Konzept. Wir nehmen irgendwas, irgendeine Menge von Objekten, die man irgendwie rumtauschen könnte. Und wir gucken mal, wie es eigentlich aussieht, wenn wir die Menge der Permutationen dieser Menge betrachten. Umgekehrt können wir eine Gruppe hernehmen und können gucken, kann man für diese Gruppe sinnvoll definieren, dass die eine gegebene Menge irgendwie permutiert. Beispiel. Denken Sie an die lineare Algebra. Nehmen Sie sich einen n-dimensionalen Vektorraum über irgendeinen Körper K. N ist eine natürliche Zahl. Und nehmen Sie sich eine Basis her. Mit Elementen B1 bis Bn. Dann können Sie doch die Basiselemente, diese Vektoren, permutieren. Und was rauskommt, ist eine neue Basis. Aber die Linearkombinationen sehen ein bisschen anders aus, weil ja die Vektoren auf einmal vielleicht in einer anderen Reihenfolge dastehen. Das heißt, für die Menge der Basisvektoren ist es egal, aber wenn sie zu geordneten Basen übergehen, dann spielt auf einmal die Reihenfolge bei den Linearkombinationen eine Rolle. Wo zum Beispiel spielt das eine Rolle? Na, bei Abbildungsmatrizen zum Beispiel. Das heißt, die Permutation von Basisvektoren kann eine Möglichkeit sein, Basiswechsel zu machen. Sie gehen von einer Basis zu einer anderen, die aus den gleichen Vektoren besteht, aber in anderer Reihenfolge. So, das ist eine Möglichkeit. Und die Basiswechselmatrix, die Sie da kriegen würden, würde so aussehen, dass Sie in jeder Zeile und jeder Spalte der Basiswechselmatrix genau eine 1 stehen haben. Denn Sie konstruieren ja keine komplett neue Basis, Sie tauschen einfach nur die Reihenfolge, wie die Vektoren da stehen. Und das ist zum Beispiel ein Beispiel für eine Gruppenwirkung auf einer Menge. Sie können die Menge aller, Sie können so eine feste Basis sich hernehmen, ordnen die an und betrachten dann die Menge aller geordneten Basen, die Sie mit dieser festen Menge von Vektoren bilden können. Und Sie kommen von einer solchen Basis zu einer anderen, indem Sie eine geeignete Permutation dieser Basisvektoren betrachten. Das ist dann genauso, als würden Sie einfach nur die Zahlen 1 bis n permutieren. Statt 1 bis n permutieren Sie halt die Basisvektoren b1 bis bn. Das ist ein Stückchen Motivation, ein Stückchen Hintergrund für dieses Thema Gruppenoperationen. Zum Beispiel ein Vektorraum sein, es könnte eine Menge von Basisvektoren sein, es könnte eine Menge von bunten Kügelchen sein, was auch immer. Und dann sagen wir, dass die Gruppe G auf der Menge Omega operiert und wem das zu medizinisch ist, man kann auch sagen, G wirkt auf Omega, Gruppenwirkung statt Gruppenoperation ist auch völlig in Ordnung. Wir sagen, dass das dann der Fall ist, wenn jedes Gruppenelement eine Permutation auf der Menge Omega bewirkt, also eine bijektive Abbildung von Omega in sich selbst. Und das reicht noch nicht ganz. Die Art und Weise, wie die Gruppenelemente permutieren, soll sich mit der Struktur der Gruppe G vertragen. Deswegen brauchen wir zwei Eigenschaften, Ob1 und Ob2, und die sehen so aus. Für alle Omega aus Omega kommt, wenn man das 1-Element der Gruppe darauf wirken lässt, das Element selber raus. Oder anders gesagt, das neutrale Element der Gruppe wirkt auch wie die neutrale Permutation, also wie die identische Abbildung. Weiterhin soll die sich vertragen mit der Multiplikation in der Gruppe und das sieht dann so aus, wenn ich ein Element Omega abbilde, zuerst mit der Permutation, die von G herkommt und dann mit der Permutation, die von H herkommt, dann soll dasselbe rauskommen, als wenn ich zuerst G und H multipliziert hätte in der Gruppe und dann die dadurch bewirkte Permutation angewendet hätte. Und ich bin zu keinem eindeutigen Ergebnis gekommen, was die Studis am besten verdauen können. Das ist jetzt eine ganz elementare Erklärung. Jedes Gruppenelement bewirkt eine Permutation und es gelten Rechenregeln. Hier ist eine nicht ganz so elementare Erklärung, die aber strukturell ist und irgendwie deshalb algebraischer für mein Gefühl. G operiert auf Omega genau dann, wenn es einen Gruppenhomomorphismus gibt von der Gruppe G in die Permutationsgruppe auf Omega. Wenn man versucht, das nachzurechnen, landet man genau bei diesen Rechenregeln. Wie Sie möchten. Es kommen gleich Beispiele. Vorher möchte ich einmal das, was ich gerade als zweiten Punkt genannt habe, ein bisschen andeuten. Sei S Omega die Menge aller Permutationen der Menge Omega. Das heißt, wir meinen jetzt alle, nicht nur die, die möglicherweise von dieser Gruppe G herkommen, sondern wirklich alle. Das ist eine Gruppe bezüglich Hintereinanderausführung, denn Omega ist einfach nur irgendeine Menge. Und jetzt können wir eine Abbildung definieren, Sigma. Und Sigma weist jedem Gruppenelement eine solche Permutation vor, die das erfüllt, was hier steht.
Wir kürzen das jetzt einfach ab.
Und dann benutzen wir diese Schreibweise die ganze Zeit auch in den Beispielen. Das ist die Abkürzung, wir verschlucken das Sigma. Wir schreiben immer nur Omega hoch G und dann meinen wir dann Omega abgebildet mit der Permutation, die das kleine G bewirkt. Das heißt, wir fassen das Element G selber als Abbildung auf. Das ist eine Vereinfachung der Notation, aber man kann sich immer wieder klar machen, was sie eigentlich bedeutet. Da gibt es Vor- und Nachteile. Wenn wir nicht vorsichtig sind mit der Notation, dann könnte es sein, dass wir das verwechseln mit der Konjugation in einer Gruppe. Bei mir wird das wahrscheinlich deshalb nicht passieren, weil ich immer darauf achten werde, dass die Gruppenelemente so heißen, dass man sieht, dass sie aus der Gruppe kommen. Und die Elemente, die unten stehen, werden Namen kriegen, bei denen man sieht, dass sie aus dieser Menge Omega kommen. Wenn es da aber trotzdem ein Missverständnis geben sollte, oder wenn Ihnen gerade nicht klar ist, was ist gemeint, Konjugation oder Potenzbildung oder Gruppenoperation, dann fragen Sie einfach sofort nach und ich werde das dann immer sofort klären. Das ist der einzige Nachteil. Der Vorteil ist offensichtlich, dass man nicht so viele Indizes und Buchstaben mit sich rumschleppt die ganze Zeit. Witzigerweise ist Konjugation eine Gruppenoperation. Das ist auch eins unserer Beispiele. Das heißt, die Schreibweise ist sogar irgendwie naheliegend. Was noch? Eine Operation heißt treu, wenn das Einzelelement der Gruppe das einzige ist, das nichts bewegt. Anders gesagt, dieser Homomorphismus Sigma hat als Kern nur das Einzelelement der Gruppe. Das in der Gruppentheorie auch eine wirklich große Rolle spielt. Konjugation, so wie wir es kennengelernt haben, also eine Vertauschung der Gruppenelemente untereinander, dadurch, dass man konjugiert mit einem festen Gruppenelement, das ist eine Wirkung der Gruppe G auf sich selbst. Das heißt, wir betrachten G in einer Doppelfunktion. G ist die Gruppe, die operiert, aber G ist gleichzeitig auch die Menge, auf der operiert wird. G operiert auf sich selbst. Wer möchte gern einmal sehen mit dieser Sigma-Schreibweise, wie die Operation aussieht? Wer möchte das bis einmal hinschreiben? Okay, mache ich sehr gerne. Explizit. Für alle G aus G. Und jetzt nenne ich mal das Gruppenelement, auf dem sozusagen die Wirkung stattfindet, Omega, obwohl es ja aus der Gruppe G selber kommt, aber das zeigt diese Doppelbedeutung, dass G einmal als Gruppe da ist, die wirkt, und einmal als Menge, auf der gewirkt wird. Also die Wirkung von G, von dem kleinen G auf G, besteht darin, dass man konjugiert, so wie man es in der Gruppe darf, das heißt, man schreibt das hin. Vorsicht, das ist nur deshalb erlaubt, weil Omega aus der Gruppe G kommt und weil dann darf das, was hier steht, überhaupt wohl definiert ist. Wenn Omega irgendeine Menge ist, dann ist es Quatsch, was da steht, dann kann man das gar nicht so verknüpfen. Das heißt, das hier geht, weil Omega diesmal auch aus G kommt. Im Allgemeinen kann man das so nicht schreiben. Dann hat man hier einfach diese normale Schreibweise, wo man Sigma weglässt, aber das ist jetzt dieses spezielle Beispiel Konjugation. Gucken wir uns ein anderes Beispiel an. Ob diese Operation treu ist oder nicht, hängt davon ab, wie viele Gruppenelemente es gibt, die bei dieser Wirkung Elemente, die bei Konjugation jedes Gruppenelement festlassen, sind die Elemente aus dem Zentrum. Das heißt, bei dieser Wirkung ist das G treu, genau dann, wenn das Zentrum von G 1 ist. Und in dem Moment, wo es noch mehr Elemente im Zentrum gibt, ist diese Operation nicht mehr treu. Der Kern der Operation sind diejenigen Elemente, die so wirken wie die identische Abbildung. Das schreibe ich vielleicht nachher noch als Kommentar dazu. Erstmal gucken wir weiter. Es gibt noch viel mehr Beispiele. Wenn wir eine Untergruppe hernehmen, dann wirkt die Gruppe immer auf der Menge der Nebenklassen. Die Vektoren in der Basis mit einem Element aus der symmetrischen Gruppe SN. Schreibt nochmal den Kommentar, den ich mündlich gemacht habe. Als Kern der Operation von G auf Omega bezeichnen wir die Menge, ich schreibe es mal so ein bisschen in Worten hin, die Menge aller G aus G für alle Omega aus Omega ist Omega hoch G gleich Omega. Das sind also diejenigen Elemente, die auf der Menge Omega die identische Abbildung bewirken. Und jetzt kommt ein Lemma, das nochmal das Beispiel vertieft mit der Wirkung auf der Menge der Nebenklassen durch Rechtsmultiplikation. Das ist ein Beispiel, was man unbedingt mal gesehen haben muss, weil es uns liefert, dass man in unserer Gruppe G Faktorgruppen finden kann, die isomorph sind zu Untergruppen der symmetrischen Gruppe. Das ist deshalb interessant, weil wir Untergruppen der symmetrischen Gruppe vielleicht besser oder anschaulicher verstehen können als abstrakte Faktorgruppen von G.
Und A aus G sei die Nebenklasse.
Komponente. Und deswegen können wir jetzt einen Gruppenhomomorphismus angeben von S Omega hinein nach Sn, indem wir einfach die Elemente von Omega mit 1 bis n durchnummerieren. Das ist das Einzige, was da passiert.
Was haben wir jetzt insgesamt? Wir haben
einen Kern. Wir haben einen Homomorphismus. Schreit nach dem Homomorphiesatz. Startbereich modulo Kern ist isomorph zu einer Untergruppe des Bildbereichs.
Also gucken wir mal, was was ist.
Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten und diese Möglichkeiten haben Sie auch in Beispielen schon gesehen. Es könnte sein, dass unsere Gruppe so die Elemente permutiert, dass man von jedem Element aus 1 bis n zu jedem Element hinkommen kann, wenn man nur die richtige Permutation findet. Wenn Sie zum Beispiel die ganze Gruppe Sn nehmen, dann ist das so. Sie können immer eine Permutation finden, die Ihren Punkt, mit dem Sie angefangen haben, auf Ihren Lieblingspunkt in der Menge 1 bis n wirft. Wenn Sie jetzt irgendeine Untergruppe von Sn haben, dann ist es nicht mehr so klar, warum das gehen sollte und manchmal geht es tatsächlich nicht. Dann zerfällt Ihre Menge Omega in Teilmengen und immer dann, wenn Sie eine Permutation aus der Menge anwenden, aus der Gruppe, die Sie gerade betrachten, dann bleiben Sie immer in diesen Teilmengen haften. Sie kommen nicht von einer in die andere. Und das werden die sogenannten Bahnen unter unserer Gruppenoperation. Bevor wir das definieren, überlegen wir uns, wie das zustande kommt. Noch eine kleine Definition als Nachtrag. Permutationsgruppe. Wir haben das Wort Permutation, wir haben die symmetrische Gruppe, aber das Wort Permutationsgruppe kam so explizit noch nicht vor und das hat eine Bedeutung. Und bitte achten Sie drauf, in der Quelle, in der Sie arbeiten oder mit der Sie argumentieren wollen, wie das Wort Permutationsgruppe da verwendet wird. Meistens heißt Permutationsgruppe, dass die Gruppe auf der Menge Omega operiert und dass diese Wirkung treu ist. Manchmal habe ich schon gesehen, dass Leute bei Permutationsgruppen noch ein bisschen mehr meinen. Und dieses bisschen mehr, das gehört zu einem Begriff, den wir jetzt gerade erst noch lernen. Also Vorsicht, wenn Sie da irgendwo nachlesen, bitte einmal nachgucken, was die Leute mit dem Wort Kapitulationsgruppen meinen. Wenn ich das verwende, meine ich es immer so. Das Schöne ist, dass man dann abkürzen kann. Man kann einfach sagen, sei G eine Permutationsgruppe auf Omega. Und alles, was wir vorher besprochen haben, die Wirkung, das Treusein, das ist da alles mit drin. Man muss es nicht nochmal explizit hinschreiben. Zum Beispiel ist die Sn eine Permutationsgruppe auf 1 bis n, immer. Sie haben also jetzt die Gruppenelemente und die permutieren irgendwie die Elemente von Omega. Und wenn Sie jetzt zwei Punkte aus Omega hernehmen, dann kann es sein, dass es ein Gruppenelement gibt, das den einen Punkt auf den anderen abbildet. Es kann aber auch sein, dass es nicht so ein Gruppenelement gibt. Je nachdem, wenn es sowas gibt, sagen Sie halt, Alpha und Beta stehen in Relation Tilde. Und wenn nicht, dann nicht. Und wir machen uns jetzt klar, dass dieses Tilde eine Äquivalenzrelation definiert. Das ist ganz einfach. Und die Äquivalenzklassen dieser Relation werden genau die Bahnen der Operation von G auf Omega. Diese Bahnen geben also an, in welche Teilmenge die Menge zerfällt, wenn man immer guckt, von wo nach wo man kommen kann mit Elementen aus G. Zur Wiederholung, was müssen wir zeigen? Ups, steht gar nicht da. Haha. Ich hab's nur gesagt, aber nicht hingeschrieben. Tilde ist eine Äquivalenzrelation. So, und jetzt, was müssen wir dafür zeigen? Was brauchen wir alles? Wäre auch eine tolle Übungsaufgabe gewesen. Also, was müssen wir tun? Ja, was müssen wir zeigen? Richtig, Reflexivität, Transitivität, Symmetrie. Wunderbar, los geht's. Wir brauchen insgesamt drei Leute, Alpha, Beta, Gamma aus Omega. und wir fangen an mit der Reflexivität. Wir brauchen also ein Gruppenelement, das Alpha auf Alpha abbildet. Wer sagt mir ein Gruppenelement, das Alpha auf Alpha abbildet? Georg operiert ab Omega, denken Sie an die Rechenregeln für die Operation. Welches Gruppenelement bildet Alpha auf Alpha ab? Keine Idee? Ja. Das identische Element von G, das neutrale Element.
Ja, richtig, danke schön.
Das ist Op 1, was wir hier benutzen. Op 1 sagt, dass das einzelne Element der Gruppe jedes Element fixiert. Deswegen haben wir das. Jetzt kommt die Symmetrie. Sei Alpha tilde Beta oder es gelte Alpha tilde Beta. Das heißt nach Definition, dass man so ein G findet, wir schreiben das mal hin, sei G aus G und Alpha auf G gleich Beta. Das heißt, in die Richtung funktioniert es. Wir können von Alpha nach Beta kommen mit einem Gruppenelement.
Wer sagt mir jetzt, mit welchem Gruppenelement ich umgekehrt von Beta nach Alpha komme? Wer sieht, welches Gruppenelement ich nehmen muss? Oder kann?
Ja. Vielleicht G auf minus 1. Genau. Das ist Op 2, was wir da benutzen. Also haben wir umgekehrt Beta tilde Alpha. Denn jetzt steht es richtig rum. Beta abgebildet mit irgendwas ergibt Alpha. Und das irgendwas kommt auch wirklich aus der Gruppe, denn es ist eine Gruppe, also abgeschlossen unter Inversenbildung, bla 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 bla. Gruppen sind toll. Transitivität. Es gelte Alpha tilde Beta, Beta tilde Gamma, dann brauchen wir wieder Elemente, die es tun. Seien G und H aus G, Alpha auf G gleich Beta, Beta hoch H gleich Gamma.
Wir wissen ja nicht, was für Gruppenelemente das sind,
die uns von Alpha zu Beta und von Beta zu Gamma bringen.
Deswegen müssen wir aufpassen mit den Bezeichnungen. Na gut, wer von Ihnen kann mir ein Gruppenelement sagen, mit dem ich von Alpha direkt zu Gamma komme?
Mit welchem Gruppenelement?
Ja.
Gamma H. Genau, das liegt in der Gruppe, weil es eine Gruppe ist. Das ist wieder auf 2. Dankeschön. Danke fürs Mitmachen.